Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Und er sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch und wartet hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und er ging zurück und fand sie schlafen. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. Evangelium Jesu Christi. Ja, vielleicht habt ihr euch gewundert, dass ihr heute an diesem schönen, strahlenden Sonntag mitten in der Osterzeit dieses Evangelium hört. Es ist auch nicht das vom heutigen Sonntag. Jetzt ist Osterjubel angesagt und nicht sowas. Aber den Osterjubel gibt es nur wegen der Passion. Und wir haben gestern diesen Text berührt. Und außerdem ist er einer, ich meine fast der einzige, zumindest der mir einfällt, wo so etwas wie das persönliche Beten Jesu von den Jüngern rekonstruiert wird, weil es ist ja klar, da ist ja niemand mit dem Handy dabei und filmt oder nimmt es auf, sondern das ist sozusagen ein Niederschlag, wie man sich dieses Gebet Jesu vor seiner Passion vorgestellt hat. Und das möchte ich gerne mit euch ein bisschen betrachten. Erstmal das Setting. Also die einen sollen warten, während ich bete. Weiß ich nicht, warum. Warum er denen nicht sagt, betet mal. Ich weiß es einfach nicht. Dann nimmt er drei mit und sagt und entfernt sich noch mal ein Stück von ihnen. Die drei sollen aber auch hier bleiben und wachen. Also da steht nicht, bleibt hier und betet, sondern bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete. Also auf der einen Seite ist er allein, wenn er betet. ist ein Stück, die anderen sind ein Stück weit entfernt, aber sie sind in der Nähe. Es ist so ein bisschen so ähnlich, wie wir es hier haben. Ja? Jeder sitzt allein auf seinem Platz, ist ein bisschen Luft zum Nachbarn, aber die anderen sind doch auch in der Nähe. Und wir alle wissen, wie sehr das Meditieren oder Beten in der Gruppe das Gebet des Einzelnen stützt und trägt. Ich nehme an, dass er sowas auch gesucht hat. So, also und dann legt er los. Halt, wo sind wir? Hier sind wir. Er sagt schon vorher, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und dann verleiht er dem Ausdruck. Betet, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Ja, das ist klar. Oder wenn wir Angst haben oder in irgendeiner schlimmen Situation sind, dann ist unser Wunsch, dass das irgendwie ohne Hautabschürfungen an uns vorbeigeht. Also man könnte sagen, er ist eigentlich mit seiner Bewusstheit bei dem, was ihn beschäftigt. Es ist auf der einen Seite, dass er zu Tode betrübt ist und auf der anderen Seite der Wunsch, dass diese Stunde, diese schlimme Stunde an ihm vorübergeht. Also das wissen wir alle, wenn uns irgendwas, wenn wir das Schlimme in unserem Leben, das Störende, das Unangenehme überhaupt zulassen, ja, dass es ins Bewusstsein kommt, dann sind wir erstmal ein Stück davon erfüllt. Und dann denkt man drüber nach und quält sich und macht darum. Aber es kann dann sein, ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass man sozusagen in der Wahrnehmung bleibt, statt in seinen Gedankenströmen. Dann kann es sein, dass so eine Art Distanz dazu eintritt. Also, dass man sich eingestehen kann, ja, so ist es. Das ist jetzt meine Lage. Und es muss auch in seinem Gebet so eine Art Distanz eingetreten sein, dass er sprechen kann, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, okay, das ist noch das Alte, aber dann nicht, was ich will, sondern was du willst. Da ist so ein Stück Distanz eingetreten, zu dem, nimm das weg, will weg hier, weg mit dem, soll schön sein, weg mit dem Störenden. Da ist eine Distanz entstanden, dass er sagen kann, was du willst, soll geschehen. Aber wir kriegen dazu auch nochmal ein bisschen Aufschluss darüber, wie es weitergeht. Er geht dann zu den Dreien zurück und die schlafen. Und dann sagt er zu ihnen, habt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen und beten können? Also er muss da ungefähr eine Stunde, also sicher nicht jetzt mit der Stoppuhr gemessen, aber so irgendwie eine längere Zeit zugebracht haben mit seiner Angst, die ausgehalten haben. Und dann kommt er zurück, er wird ja nicht dauernd irgendwas vor sich hingemurmelt haben, kommt er zurück und sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist ja auch seine Situation. Diese erste Gebetsphase endet damit, dass so ein bisschen Luft entsteht für den Willen des Vaters, aber der Geist ist willig, aber jetzt den Weg in die Passion antreten. Das Fleisch ist schwach. Wacht und betet. Wie soll man denn das verstehen? Meint er mit wacht, passt auf, richtet eure Aufmerksamkeit nach außen und passt auf, dass mich jetzt keiner stört oder sowas? Oder wenn der Judas und die kommen, dann ruft mich. Braucht man ihn auch nicht rufen, die kommen ja, um ihn zu finden. Dann kann man auch schlecht beten, wenn man gleichzeitig die Aufmerksamkeit so hören soll, knackt da was, kommen die, hört man Stimmen, ja, und gleichzeitig beten soll, wie soll denn das gehen? Das geht ja gar nicht. Also ist eher zu vermuten, dass wacht und betet sozusagen im Vollzug dasselbe sind. Also beten heißt wachen und diese Form von Wachen, um die es da geht, ist Beten. Ja, Wachen, da wird man die Sinne gebrauchen müssen. Also ein Wächter, der weder hört, noch sieht, noch irgendwas empfindet, sondern sich in Gedanken ergeht, wie die Welt so ist und von woher der Feind vielleicht kommen könnte, aber die Nacht nicht, weil es ja so schön und er ist jetzt auch nicht in der Stimmung, dass er Unangenehmes brauchen kann. Ja, den kann man in der Pfeife rauchen, so kann man nicht wachen. Also wachen heißt, ich muss lauschen, wenn es dunkel ist. Ich muss mir die Sinne einsetzen, um zu hören, ist da ein Geräusch? Dann muss ich das sozusagen prüfen, ist das ein besonderes Geräusch oder ist das jetzt nur ein Vogel oder ein Tier? Aber ich darf mich nicht so darauf konzentrieren, dass ich das Ganze außer Acht lasse. Also ich muss dahin horchen und zugleich auch in der Distanz dazu sein, denn der Feind könnte ja eine Finte legen, die brennen irgendwo ein Feuerchen an, der Wächter guckt dahin und gleichzeitig kommen die von wo ganz anders. Also der Wächter muss irgendwie aufmerksam sein, lauschen auf etwas, wenn er was Bestimmtes hört, dazu und gleichzeitig aber auch offen sein für das Ganze. Das ist das, was wir in der Meditation versuchen zu üben. Wir verweilen bei irgendeinem Meditationsgegenstand und sind gleichzeitig so offen, dass, wenn etwas anderes über die Schwelle unserer Bewusstheit tritt, wir das merken können und uns dem zuwenden. Heißt das beten? Das Gebet Jesu erinnert einen ja massiv an das Vaterunser, ja. Das Vaterunser ist für mich dadurch gekennzeichnet, dass der Beter sich selber aus dem Zentrum seines Gebets entfernt. Er macht sozusagen die Mitte frei. Die Mitte wird frei für unseren Vater im Himmel, dessen Name geheiligt wird, dessen Wille, dessen Reich kommen soll, nicht das eigene Reich, nicht das Leben so, wie ich es mir denke und gerne hätte, sondern sein Reich und sein Wille soll geschehen. Dann dann nimmt sich der Beter zurück, der macht den Raum in der Mitte frei. Es geht nicht um seine Vorstellungen, sondern darum, wie es ist und wie durch das, was ist, der Vater mich anruft, was ich zu tun habe. Aber er betet ja nicht ein Vater unser nach dem anderen, das kommt ja nicht vor, meine Seele ist betrübt und so, sondern er muss erstmal bei dem Aushalten um den Raum, um die Mitte, er muss selber wachen, um die Mitte freigeben zu können. Und das gibt ihm offensichtlich so viel Kraft, dass er nach dem dritten Mal zu einer Entscheidung kommt. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Sprung nach Ostern. In den Ostererscheinungen der Evangelien ist eins interessant, dass in den meisten Jesus also erst erkannt wird, nachdem er seine Wunden zeigt. Er muss sie ihnen zeigen, weil sie könnten sie ja auch sehen, aber sie sehen sie nicht. Ja, das ist halt das, was wir kennen. Ja, wir möchten die Wunden halt nicht sehen, bei uns nicht und bei anderen nicht. Das stört uns. Aber erst, wo er ihnen die Wunden zeigt, wird er als der Auferstandene erkannt. Es hätte doch, ich meine, die haben Todesangst, weil sie fürchten müssen, dass ihnen dasselbe Schicksal, ihnen, seinen Anhängern, dasselbe Schicksal bereitet wird wie ihrem Anführer. Deswegen treffen sie sich ja und machen die Tür, verschließen die Tür. Sind die Wunden sowas wie der Personalausweis des Auferstandenen, den er vorzeigt und dann sagt man, ah ja, das muss der sein. Ich glaube, dass es eine andere Funktion hat. In dem Fall, dass die Jünger sich mit ihrer Todesangst in den Wunden dessen, der als Auferstandener ihnen erscheint, wiedererkennen. Und das bedeutet, dass man aufhören muss, gegen die Angst anzukämpfen. Aufhören kann, gegen die Angst anzukämpfen. Aufhören kann, gegen das anzukämpfen, was der Fall ist. Aber es stört uns halt. Es ist die Möglichkeit, auch das Störende und das Unangenehme, alles, was wir nicht haben wollen im Leben, zu akzeptieren. Weil man letztlich, siehe Jesus, der Auferstandene, nicht tiefer fallen kann als in das wahre Leben. Davon spricht uns die Lesung. Die ist kolossal. Ihr müsst euch vorstellen, die Anhänger, die ersten Christen, waren Juden. Und wie Paulus an irgendeiner Stelle schreibt, zwischen den Juden und dem Rest der Welt, den Heiden, war eine Mauer errichtet durch das Gesetz. Wenn wir Gesetz hören, dann denken wir als erstes an die 10 Gebote. Die hat jede Ethik mehr oder weniger. Aber Gesetz hat ja eine ganz andere Bedeutung. Das ist sind diese ganzen Verhaltensvorschriften, koscheres Essen, Reinheitsgebote, Beschneidung. Das hat einen riesen Graben ausgehoben zwischen den Juden und den Heiden, den Nichtjuden. So, und jetzt trifft also der Jude Petrus auf einen Heiden und stellt fest, erkennt, dass Gott nicht auf die Person schaut. Das ist auch interessant, da ist ein totaler Veränderung des Personenbegriffs. Wenn wir Person sagen, dann meinen wir genau das, was dort abgelehnt wird in dem Text als Personenbegriff. Wir meinen so die einzelne Person, das Innere, das Bewusstsein des Menschen, das Herz sozusagen des Menschen. Dort versteht der Petrus, dass Gott nicht auf die Person guckt, Heide, Römer, Unterdrücker mit all den ganzen Konnotationen, sondern auf das Herz des Menschen. Und dann empfangen die auch noch den Heiligen Geist. Die Heiden. Und dann sagt Petrus was Ungeheures. Können wir denen, die schon den Heiligen Geist empfangen haben, das Wasser der Taufe verweigern? Das heißt, die Heiden können Christen werden, ohne dass sie Juden werden mussten, ohne koscheres Essen, ohne Reinheitsgebote, ohne Beschneidung, ohne Sabbat und so weiter. Die ganzen vielen, vielen Ausführungsbestimmungen zum Gesetz. Das ist unglaublich. Wenn ihr bedenkt, dass wir heute zum Beispiel auch nur in der Ökumene mit den Evangelischen, wirklich Zentimeter Fortschritte machen. Und da öffnet ein Petrus, der sich dafür dann auch rechtfertigen muss, die Tür den Heiden. Dieses Verhalten prägt das Verhalten der Jünger in der Apostelgeschichte. Sie treten auf mit ungeheurem Mut. Also es gibt x Predigten von irgendwelchen Aposteln, wo er den Zuhörern, den Juden in der Regel sagt, ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt, ihr habt den Eckstein, ihr habt den Stein verworfen, der jetzt zum Eckstein geworden ist, habt ihr gemacht. Oh, ist ja peinlich. Hätte man das nicht besser verschweigen sollen, um so ein paar mehr Anhänger oder aus irgendwelchen Gründen? Nein, wird Klartext geredet. Paulus in seinen Briefen an seine Gemeinde, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Freimut. Das zweite ist Liebe. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Naja, das ist bestimmt beschönigt. Es gab ja da auch genug unschöne Vorkommnisse. Aber grundsätzlich muss ein Geist der Annahme geherrscht haben. Und das Dritte, das habe ich schon in Bezug nehmend auf die Lesung gesagt, ist die Offenheit. Eine ungeheure Offenheit, sich ins Neue hinausführen zu lassen. Wenn ihr so wollt, warum erzähle ich jetzt dieses Letzte noch, dieser Bezug auf die Apostelgeschichte, weil das sowas ist wie die Früchte von Ostern. Und Ostern ist die Frucht des angenommenen Kreuzes. Und der Ort, wo dieses angenommen wird, ist das Wachen und Beten.